BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von BTO Refresh. Ich freue mich sehr, dass Sie auch an diesem Mittwoch wieder mit dabei sind. Alle reden von VW, wir auch. Die Zahlen sind in der Tat erschreckend. 100.000 Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel, vielleicht sogar mehr. 4 Werke sollen in Deutschland geschlossen werden. Die logische Folge eines industriellen Umbruchs, die logische Folge von massiven Marktanteilsverlusten, namentlich in China. VW steht mächtig unter Druck. Doch nicht nur VW. Ähnliches kann man sagen über Daimler und über BMW. Und natürlich die VW-Töchter Audi und Porsche. Die einstigen Aushängeschilder der deutschen Wirtschaft, man könnte fast schon sagen unser ganzer Stolz, sind geschockt von dem, was in China passiert, geschockt von dem, was China geschafft hat im Bereich der Elektromobilität. Doch was sollen wir tun? Noch höhere Zölle? Darüber habe ich bereits vor 2 Jahren mit einem Experten gesprochen, als die EU Strafzölle erstmals eingeführt hat. Heute lohnt es sich, dieses Gespräch in Erinnerung zu rufen und es einzuordnen in die aktuellen Entwicklungen. Ich finde es hochrelevant, ich hoffe Sie auch. Fangen wir also an.
Die nächsten Jahre werden darüber entscheiden, wer künftig in der Automobilindustrie eine führende Rolle spielen wird. Wir als Volkswagen-Konzern haben es selbst in der Hand. Wir haben starke Marken, ikonische Produkte, eine klare Strategie und vor allem ein erstklassiges Team, das jeden Tag weltweit Fortschritt gestaltet. Im globalen Wettbewerb reicht das allein aber nicht mehr aus. Höhere Kosten können wir nur durch mehr Produktivität, Effizienz und Innovationskraft ausgleichen. Und genau daran arbeiten wir im Volkswagen-Konzern jeden Tag. Gleichzeitig brauchen wir bessere Rahmenbedingungen im internationalen Vergleich. Das sind angemessene Kostenstrukturen, wettbewerbsfähige Energiepreise, eine fokussierte Technologielandschaft und eine verlässliche Förderpolitik.
In der vergangenen Woche ist der Aufsichtsrat von Volkswagen zusammengekommen, um zu diskutieren. Ein Vorschlag zu diskutieren zu einer grundlegenden strategischen Neuausrichtung des Konzerns. Ich würde sagen, für ein grundlegendes, tiefgreifendes Sanierungsprogramm. Kein Wunder, dass es Protest gab. Direkt auf dem Werksgelände in Wolfsburg protestierten quasi vor den Toren des Aufsichtsrats rund 400 Beschäftigte. Angeführt wurde der Protestzug von IG Metall-Chefin Christiane Bender und von der Konzernbetriebsratsvorsitzenden Daniela Cavallo.
Diese Maßnahmen, die helfen überhaupt gar nicht, diesen Konzern nach vorne zu bringen. Und deswegen sage ich hier laut und deutlich, der Vorstand muss seine Hausaufgaben machen, die Politik muss uns aber auch unterstützen, denn ohne, dass jetzt hier endlich mal klar wird, dass auch die Bundesregierung, die Europäische Union Gefahr läuft, dass hier die Industriearbeitsplätze komplett den Bach runtergehen und sie Gegenmaßnahmen machen müssen, werden wir auch mit eigenen Hausaufgaben intern diese Krise nicht bewältigen. Wir verschließen nicht die Augen, wir leben nicht auf dem Baum. Jeden Tag lesen wir Schlagzeilen von Unternehmen in der Automobil- und Zuliefererindustrie, von Entwicklungsdienstleistern, die abhängig sind von uns, von den großen Automobilherstellern. Es werden Standorte geschlossen. Es gibt Personalabbau ohne Ende. All das wissen wir. Aber ich sage auch eins, wir, die Belegschaft, haben diese Krise nicht verursacht.
Die Zahlen sind wirklich brutal. 4 deutsche VW-Werke sollen bis 2034 schließen. Emder und Zwickau bis 2031, das Nutzfahrzeugwerk in Hannover bis 2032, das Audi-Werk Neggers-Ulm bis 2034. 100.000 Stellen sollen weltweit wegfallen. Einige vermuten, die Zahlen wären sogar noch höher. Im Raum stehen schon Zahlen von 120 oder gar 140.000 verlorenen Arbeitsplätzen. Die weltweite Produktionskapazität soll von rund 12 Millionen auf 9 Millionen Fahrzeuge sinken. Ein Viertel wird also weniger produziert. Die Modellpalette wird um bis zu 50% gestrafft und die Ausstattungsoptionen um bis zu 75%. Die Probleme liegen vor allem in China. Noch 2018 verkaufte der Volkswagen-Konzern dort 4,21 Millionen Fahrzeuge. 2025 waren es nur noch 2,69 Millionen. In diesem Jahr ging es weiter bergab. Allein im zweiten Quartal steht ein Minus von 26% gegenüber den Absatzzahlen vom Vorjahr. Das trifft VW besonders hart. Zum einen ist VW traditionell im margenträchtigen US-Markt nicht so gut vertreten. Und zum anderen waren es im Prinzip die chinesischen Profite, die es uns ermöglicht haben, zu hohe Kosten, zu geringe Profitabilität in Deutschland und Europa zu tolerieren. Doch ohne die Gewinne aus China wird offengelegt, was seit Jahren bekannt ist. VW ist strukturell schwach profitabel. Und nun ist es nicht nur schwach profitabel, sondern es drohen Verluste. Und das ist natürlich problematisch mit Blick auf den erheblichen Investitionsbedarf. Man würde glauben, jetzt geht es um entschlossenes Handeln. Aber der Betriebsrat, wie auch die Politik, hat natürlich negativ reagiert. Konkret sagte der Betriebsrat Folgendes. Es sei eine Respektlosigkeit, wie der Vorstand mit der Belegschaft umgehen würde. Der Vorstandsvorsitzende Blume, so der Betriebsrat, stünde in der Pflicht, massiven Schaden wenigstens noch zu begrenzen. Am Montag haben wir dann gehört, er versucht es, er spricht davon, dass es auch andere Hebel geben sollte, als Werke zu schließen, zum Beispiel Maßnahmen zur Reduktion der Lohnkosten durch längere Arbeitszeiten oder eben Lohnverzicht. Ich persönlich glaube, es wird nicht genügen, denn Überkapazitäten bleiben Überkapazitäten. Es gibt nicht wenige, die sagen, ich bin wie immer besonders skeptisch. Ich werde aber noch überholt. Moritz Schularik, der Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft, hat bereits im Juni auf die Frage der Süddeutschen Zeitung, ob Volkswagen denn im schlimmsten Fall pleite gehen könne, geantwortet, VW wird wahrscheinlich von einem chinesischen Autohersteller aufgekauft, etwa vom BYD. China und die USA werden Europa auffressen, Stück für Stück. Keine guten Aussichten. Das ist die Debatte, die wir aktuell führen. Es ist aber genau die Debatte, die wir bereits vor 2 Jahren im Juni in anderer Form in diesem Podcast bereits geführt haben, wo ich erklärt habe, woher die Probleme der deutschen Automobilindustrie kommen. Es lohnt sich, die damalige Argumentation noch kurz in Erinnerung zu rufen, bevor wir zu meinem Gesprächspartner kommen. In Folge 248 haben wir uns schon intensiv mit der Automobilindustrie beschäftigt. Ich möchte mal ganz kurz in Erinnerung rufen. Es gibt 2 Arten von Innovationen. Es gibt kompetenzerhaltende und kompetenzzerstörende Innovationen. Kompetenzerhaltende Innovationen sind beispielsweise der Umstieg vom Vergaser zum Einspritzer. Das kriegt die Industrie hin, da gibt es geringe Marktanteilsverschiebungen, aber es ist keine grundlegende Veränderung. Kompetenzzerstörende Innovationen sind anders. Ehemals wichtige Voraussetzungen für den Erfolg in der Branche gelten nicht mehr. Hier konkret gute Motoren, sanfte Getriebe. Wir haben einen so starken Bruch, einfach deshalb, weil Elektromobilität funktioniert, ohne die Kompetenzen des Verbrennungsmotors zu haben. Im Gegenteil, es ist sehr schwierig, einen Umstieg zu machen. Studien zeigen bereits an anderen Industrien, dass es den sogenannten Incumbents, also den alten Anbietern, nur sehr, sehr selten gelingt, eine solche kompetenzzerstörende Innovation zu überleben. Es ist die einmalige Chance für Wettbewerber, einen Technologiebruch zu nutzen und Märkte komplett aufzurollen. Und China hat genau das getan. Kompetenzzerstörende Innovationen sind eine große Herausforderung für die bestehenden Unternehmen und eine große Chance für neue Unternehmen. Kein Land hat diese Chance so genutzt wie China. Die MIT Technology Review, die wir bereits vor 2 Jahren zitiert haben, hat in einem Artikel herausgearbeitet, wie China zur dominanten Macht in der Elektromobilität geworden ist. Dort kann man unter anderem Folgendes lesen.
China hatte bereits einige strukturelle Vorteile. Auch wenn die Herstellung von Elektrofahrzeugen eine andere Technologie erfordert, ist dennoch die Zusammenarbeit mit der bestehenden Automobilzulieferkette erforderlich. Und diese war in China relativ gut. Die Fertigungskapazitäten und billigen Rohstoffe, die die Benzinautofabriken am Leben erhielten, könnten ebenfalls zur Unterstützung einer aufstrebenden Elektrofahrzeugindustrie eingesetzt werden. Daher unternahm die chinesische Regierung bereits 2001 Schritte, um in entsprechende Technologien zu investieren. In diesem Jahr wurde die Elektrofahrzeugtechnologie als vorrangiges wissenschaftliches Forschungsprojekt in Chinas Fünfjahresplan aufgenommen, dem wichtigsten Wirtschaftsplan des Landes.
Das finde ich übrigens nicht zu kritisieren. Im Gegenteil. Ich frage mich, weshalb umgekehrt der Kontinent, der vorhatte, diesen technologischen Wandel mit Regulierung zu befördern, nämlich die EU, nichts dergleichen getan hat. Ja, wir haben keine Planwirtschaft, aber man hätte Grundlagenforschung fördern können und für entsprechende Rahmenbedingungen sorgen können, zum Beispiel mit Programmen zur gemeinsamen Rohstoffbeschaffung. China hat es durchaus klug gemacht.
Die chinesische Regierung ist sehr gut darin, Ressourcen auf die Branchen zu konzentrieren, die sie ausbauen möchte. Ab 2009 begann das Land, Elektrofahrzeugherstellern finanzielle Subventionen zu gewähren. Von 2009 bis 2022 hat die Regierung umgerechnet 29 Milliarden Dollar in entsprechende Subventionen und Steuererleichterungen gesteckt. Obwohl die Subventionspolitik Ende letzten Jahres offiziell endete und durch ein marktorientiertes System namens Dual Credits ersetzt wurde, hat sie bereits ihre beabsichtigte Wirkung erzielt. Die mehr als 6 Millionen Elektrofahrzeuge, die 2022 in China verkauft wurden, machten über die Hälfte der weltweiten Elektrofahrzeugverkäufe aus.
Übrigens, aktuell macht China dasselbe bei Halbleitern. Doch es blieb nicht bei Subventionen.
Die Regierung half inländischen Elektrofahrzeugherstellern in ihren Anfangsjahren auch über Wasser zu bleiben, indem sie Beschaffungsverträge vergab. Um 2010, bevor der Verbrauchermarkt Elektrofahrzeuge akzeptierte, waren die ersten in China Teil des riesigen öffentlichen Verkehrssystems. Es gab noch andere staatliche Maßnahmen, die Einzelpersonen zum Kauf von Elektrofahrzeugen ermutigten. In bevölkerungsreichen Städten wie Peking sind Autokennzeichen seit mehr als einem Jahrzehnt rationiert und es kann immer noch Jahre oder Tausende von Dollar kosten, um eines für ein Benzinauto zu bekommen. Aber das Verfahren wurde für Menschen, die sich für den Kauf eines Elektrofahrzeugs entschieden, im Grunde aufgehoben.
Damit tut man sich natürlich dann leicht, wenn man durch diese Maßnahmen keine vorhandenen inländischen Anbieter schwächt. Also das Gegenteil von dem, was bei uns passiert. Übrigens, die Subventionen waren in China auch für ausländische Anbieter zugänglich.
Als die chinesische Regierung Subventionen vergab, beschränkte sie diese nicht auf inländische Unternehmen. Über finanzielle Anreize hinaus haben lokale chinesische Regierungen Tesla aktiv umworben, um Produktionsanlagen im Land zu bauen. Die Gigafactory in Shanghai wurde 2010 dank der günstigen lokalen Politik extrem schnell gebaut. Heute ist China ein unverzichtbarer Teil der Lieferkette von Tesla. Die Gigafactory in Shanghai ist derzeit Teslas produktivster Produktionsstandort und wird für über die Hälfte der im Jahr 2022 ausgelieferten Tesla-Autos verantwortlich sein.
Damit wurde mehr Produktion nach China gelockt, aber nicht nur das.
Die Vorteile sind gegenseitig. Auch China hat viel von Tesla profitiert. Das Unternehmen war dafür verantwortlich, der chinesischen Elektrofahrzeugindustrie den Catfish-Effekt aufzuerlegen, was bedeutet, dass es chinesische Marken dazu gezwungen hat, innovativ zu sein und zu versuchen, in allen Bereichen vom technologischen Fortschritt bis zur Erschwinglichkeit mit Tesla gleichzuziehen. Und jetzt muss sogar Tesla herausfinden, wie es in China weiterhin wettbewerbsfähig bleiben kann, weil einheimische Marken ihm schwer zu schaffen machen.
Wow, ich finde das beeindruckend. Und was ist mit Batterien? Batterien sind bekanntlich das wichtigste Teil eines Elektrofahrzeugs und machen bis zu 40% der Fahrzeugkosten aus. Der wichtigste Faktor, um ein Elektrofahrzeug kommerziell rentabel zu machen, ist eine Batterie, die leistungsstark, zuverlässig und dennoch erschwinglich ist.
Chinesische Unternehmen haben im letzten Jahrzehnt Lithium-Eisenphosphat-Batterien, bekannt als LFP-Technologie, im Gegensatz zu den im Westen viel beliebteren Lithium-Nickel-Mangan-Kobalt-Batterien propagiert. LFP-Batterien sind sicherer und günstiger, aber anfangs waren sie nicht die erste Wahl in Autos, da sie früher eine viel geringere Energiedichte hatten und bei niedrigen Temperaturen schlecht funktionierten. Doch während andere die LFP-Technologie aufgaben, forschten einige chinesische Batterieunternehmen ein Jahrzehnt an dieser Technologie und konnten die Lücke in der Energiedichte schließen. Heute erkennt die Elektrofahrzeugbranche wieder die Vorteile von LFP-Batterien an, die im September 2022 ein Drittel aller Elektrofahrzeugbatterien ausmachten.
Das ist ein echter strategischer Vorteil, der mit Subventionen nur am Rande etwas zu tun hat. Das gilt auch für diesen klugen Schachzug.
China hat auch einen entscheidenden Vorteil bei der Batterieherstellung. Es kontrolliert viele der benötigten Materialien. Obwohl das Land nicht unbedingt über die meisten natürlichen Ressourcen für Batteriematerialien verfügt, verfügt es über die weltweit größte Raffineriekapazität für kritische Komponenten wie Kobalt, Nickelsulfat, Lithiumhydroxid und Graphit. Inzwischen haben andere Länder tatsächlich die Bedeutung von Batteriematerialien erkannt und schließen Verträge mit Chile und Australien ab, um die Kontrolle über Minen für Seltenerdmetalle zu erlangen. Aber Chinas Vorsprung hat einheimischen Unternehmen eine seit langem stabile Lieferkette beschert. Die Folge? In China hergestellte Batterien sind nicht nur günstiger, sondern auch in viel größeren Mengen verfügbar, weil die Produktionskapazität in China ausgebaut wurde und weiter ausgebaut wird.
Tja, was soll man dazu sagen? Ist es wirklich ein unfairer Vorteil, den China hier hat? Oder ist es das Ergebnis einer klugen Politik dort? Und einer besonders dummen Politik hierzulande? Ja, es gab, wie gezeigt, auch staatliche Subventionen. Insofern ist nachvollziehbar, dass die EU auf Zölle gesetzt hat, um den chinesischen Exportansturm etwas zu dämpfen.
Dass gute unternehmerische Entscheidungen aus dem Bauch heraus eher selten sind, ist unbestritten. Sie brauchen schon eine solide Grundlage, aktuelle Zahlen zum Beispiel und Transparenz über die Liquidität natürlich und einen klaren Überblick darüber, welche Rechnungen offen sind, was reinkommt und was hinausgeht. Klingt selbstverständlich, ist es aber in vielen Unternehmen nicht, denn die entscheidenden Informationen stecken häufig noch immer in Papierstapeln, in E-Mail-Anhängen oder sind über verschiedene Systeme verteilt. Und genau dann, wenn man sie braucht, sind sie nicht verfügbar. Aus Steuerung wird dann schnell Schätzung und aus Planung wird Bauchgefühl. An diesem Punkt kommt Lexware Office ins Spiel. Rechnungen, Buchhaltung und Banking werden an einem Ort zusammengeführt, alles automatisiert, übersichtlich und einfach zu bedienen. Damit haben Verantwortliche in Unternehmen die Finanzen jederzeit im Blick. Offene Posten, Zahlungsströme, Buchhaltung und Liquidität. Das ist keine Nebensache, es ist die Grundlage für bessere Unternehmensentscheidungen auf Basis von Zahlen, nicht auf Basis von Gefühl. Wenn Sie auch bessere Entscheidungen treffen wollen, probieren Sie Lexware Office einfach aus. Über den Link go.lexware.de/bto erhalten Sie 50% Rabatt auf die ersten 3 Monate Lexware Office. Mehr Informationen gibt es wie immer in den Shownotes.
Doch was bringen Zölle? Skepsis ist angebracht. Zumindest, wenn man den Analysten der Rhodium Group folgt, die wir ebenfalls bereits vor 2 Jahren zitiert haben. In einer Studie mit dem Titel Ain't No Duty High Enough rechnen sie vor.
Derzeit sind die Märkte für Elektrofahrzeuge in Europa und China durch große Preisunterschiede gekennzeichnet, was die Hersteller dazu veranlasst hat, ihre Autos von China nach Europa zu exportieren. Der intensive Wettbewerb auf einem gesättigten chinesischen Markt hat dort zu einem Preiskampf geführt und die Hersteller gezwungen, ihre Effizienz zu steigern, um immer niedrigere Produktionskosten zu erzielen. Das Modell ID.4 von Volkswagen beispielsweise wird in Europa für fast 50% mehr verkauft als in China. Für chinesische Hersteller wie BYD ist die Preiskluft sogar noch größer, da sie versuchen, den Gewinndruck in China auszugleichen, indem sie für ihre Produkte in der EU höhere Preise verlangen.
Die Frage ist natürlich, wie hoch diese Preisprämie ist.
Unsere Preisanalyse zeigt, dass Exporte in die EU für in China ansässige Hersteller sehr profitabel sind. BYD macht mit jedem in der EU verkauften CLU-Modell einen Gewinn von rund 14.300 Euro, verglichen mit 1.300 Euro bei in China verkauften Einheiten. Das bedeutet, dass BYD mit jedem in der EU verkauften CLU-Modell 13.000 Euro mehr verdient.
Klartext. Der nun beschlossene Zoll der EU ändert an dem Preisversprung nichts. Das haben wir vor 2 Jahren gesagt und wir sehen es jetzt an den Erfolgen Chinas im europäischen Markt. Ganz anders ist es übrigens bei anderen Modellen.
Zölle in Höhe von 15-30% könnten allerdings das Geschäftsmodell ausländischer Unternehmen wie BMW oder Tesla zerstören, die China als Basis für ihre Exporte nach Europa nutzen. Für den SUV iX3 von BMW beispielsweise beträgt der EU-Aufschlag nach Abzug der damit verbundenen Kosten wie Transport nur 9%. Was bedeutet, dass das Unternehmen bei Zöllen über 9% mit Verkäufen in Europa weniger Geld verdienen würde als in China. Dies bedeutet auch, dass Zölle am oberen Ende unserer Spanne die Pläne von Unternehmen wie BMW, Honda und Volkswagen untergraben könnten, China künftig stärker als Exportdrehscheibe für den EU-Markt zu nutzen.
Das ist doch meine klare Aussage. Vor allem werden die Chinesen so oder so exportieren müssen nach Europa, weil sie zu Hause und in anderen Märkten unter Druck stehen.
Die EU, der zweitgrößte Markt für Elektrofahrzeuge der Welt, wird wahrscheinlich auch weiterhin das Hauptzielland für in China hergestellte Elektrofahrzeuge bleiben. Mit ihren Plänen für ein faktisches Verbot von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor ab 2035 und verschiedenen bestehenden Unterstützungsmechanismen stellt die EU einen äußerst attraktiven Markt dar, insbesondere im Vergleich zu den USA, die bereits hohe Zölle auf chinesische Elektrofahrzeuge erhoben haben und weitere Maßnahmen zur Einschränkung chinesischer Autohersteller planen. Exporte in andere Märkte werden aus anderen Gründen schwierig. Entweder sind sie kleiner, hinken bei der Einführung von Elektrofahrzeugen hinterher oder werden durch lokale Produktion bedient, oft aufgrund von Anforderungen an den lokalen Produktionsanteil.
Und wo stehen wir heute, 2 Jahre nachdem wir das so diskutiert haben? Erstens, die Zölle sind gekommen, die Krise der europäischen Automobilindustrie aber auch. Die Zölle sind nicht hoch genug, der Kostenvorteil der Chinesen ist einfach zu groß. Zweite Beobachtung, unsere Hausaufgaben sind liegen geblieben. Infrastruktur, Bildung, Forschung, Rahmenbedingungen. 2 Jahre später haben wir nichts gemacht. Das haben wir ja bereits am letzten Sonntag mit Jan Mischke vom McKinsey Global Institute diskutiert. Oder ist das Ganze nicht doch einfach nur ein Faulspiel Chinas? In einer Studie hat das Institut für Weltwirtschaft in Kiel den Umfang der chinesischen Industriesubventionen berechnet, die derzeit über 200 Milliarden Euro pro Jahr betragen. Titel der Studie: Faulspiel zu Höhe und Umfang der Industriesubventionen in China. Dort kann man unter anderem dieses hier lesen.
Um besser einschätzen zu können, ob China faul oder fair spielt, stellen wir Daten über Industriesubventionen in China aus verschiedenen Quellen zusammen und liefern neue Daten basierend auf den jüngsten Veröffentlichungen der chinesischen Regierung zu Kaufsubventionen für Elektroautos und den Jahresberichten führender chinesischer Hersteller von Elektroautos und Windturbinen. Selbst nach einer sehr konservativen Schätzung, bei der nur die leichter quantifizierbaren Subventionsinstrumente berücksichtigt werden, beliefen sich die Industriesubventionen in China im Jahr 2019 auf rund 221 Milliarden Euro oder 1,73% des chinesischen Bruttoinlandsproduktes. Dies ist sowohl in absoluten Zahlen als auch in Prozent des BIP weit höher als die geschätzten Subventionen in anderen Volkswirtschaften. So sind die Subventionen in China im Verhältnis zum BIP geschätzt etwa 3-mal so hoch wie in Frankreich und etwa 4-mal so hoch wie in Deutschland oder den Vereinigten Staaten.
Das sind enorme Summen. Und da kann man verstehen, warum man im Westen nicht so glücklich darüber ist. Vor allem, weil diese Zahlen noch nicht mal alles beinhalten.
Diese Ergebnisse legen nahe, dass große Industrieunternehmen in China im Verhältnis zum Unternehmensumsatz allein durch Steuervergünstigungen, staatliche Zuschüsse und vergünstigte Kredite fast 9-mal mehr staatliche Unterstützung erhalten als vergleichbare Unternehmen in der OECD. Dabei ist die Unterstützung in Form der Bereitstellung von Eigenkapital zu Vorzugsbedingungen durch Subventionen, verbilligte Vorleistungen, eine Vorzugsbehandlung heimischer Unternehmen im öffentlichen Beschaffungswesen oder durch andere Formen der Unterstützung, die noch schwieriger zu quantifizieren und international zu vergleichen sind, noch nicht einmal berücksichtigt.
Fazit der Forscher:
China subventioniert die Industrien stark, die auf seiner wirtschaftspolitischen Agenda weit oben stehen, darunter auch viele grüne Technologiebranchen. Hier zielt die Industriepolitik darauf ab, eine dauerhafte Überlegenheit in grüner Technologie zu erlangen, diese Überlegenheit in eine führende Position als globaler Anbieter von Schlüsselprodukten umzuwandeln und von ausländischer Technologie unabhängig zu werden. Diese Politik hat es chinesischen Green-Tech-Industrien ermöglicht, rasch zu expandieren und den chinesischen Inlandsmarkt und zunehmend auch ausländische Märkte zu dominieren. Dies gilt zum Beispiel für Solarpaneele oder Batterien für Elektrofahrzeuge, wo chinesische Unternehmen die EU-Märkte bereits seit mehreren Jahren dominieren. Und es gilt zunehmend auch für Elektroautos und Windturbinen, wo chinesische Unternehmen gerade erst beginnen, auf die EU-Märkte vorzudringen.
Zugleich aber ist die EU nach Auffassung der Forscher in einer relativ schwächeren Position, wenn es um den Umgang mit China geht.
Aufgrund der starken Stellung Chinas als Produktionsstandort für europäische Unternehmen und als Quelle vieler wichtiger Produkte für den EU-Markt ist die EU gegenüber möglichen Vergeltungsmaßnahmen Chinas deutlich verletzlicher als die USA. Daher könnten die Kosten für die EU-Industrie und die Verbraucher infolge von Einfuhrbeschränkungen für subventionierte chinesische Waren erheblich steigen, wenn die chinesische Regierung mit Gegenmaßnahmen wie Ausfuhrbeschränkungen für Vorprodukte reagiert, auf die die grüne Technologieindustrie in der EU stark angewiesen ist, wie dies zum Beispiel bei raffinierten seltenen Erden der Fall ist. Solche Ausfuhrbeschränkungen würden der EU-Industrie nicht nur auf dem EU-Binnenmarkt schaden, sondern auch ihre Ausfuhren nach China oder in Drittländer erschweren. Dabei sind Ausfuhrbeschränkungen für notwendige Vorprodukte nur eine von vielen möglichen Gegenmaßnahmen, mit denen China EU-Unternehmen in der von den EU-Maßnahmen direkt betroffenen Branche oder auch solchen anderen Branchen, die mit China Handel treiben oder dort produzieren, schaden könnte.
Das Ganze ist ein spannendes Thema, das war es vor 2 Jahren und ist es auch heute. Und genau deshalb rufen wir uns das Gespräch mit einem der Autoren, mit Professor Dr. Dirk Dose, nochmals in Erinnerung.
Viele schauen beim Trading zuerst auf die Strategie. Dabei wird oft vergessen, dass auch die Ausführung selbst einen Unterschied machen kann. Also, wie schnell wird ein Trade ausgeführt, wie eng sind die Spreads und wie direkt ist eigentlich der Marktzugang? Genau an dem Punkt setzt TradeGate Direct an. Die App richtet sich an aktive und erfahrene Trader, die bewusst handeln und mehr Kontrolle über ihre Orders haben möchten. Gehandelt wird direkt über die TradeGate BSX ohne externe Intermediäre zwischen Order und Börse. Gerade bei häufigerem Trading spielen Themen wie Liquidität, Spreads oder Slippage eine größere Rolle, als viele denken. Deshalb setzt TradeGate Direct auf transparente Ausführung, professionelle Ordertypen und tiefe Performance-Reportings, mit denen sich das eigene Trading detaillierter auswerten lässt. TradeGate Direct wurde bereits 2-mal in Folge von Stiftung Warentest als Kostensieger ausgezeichnet. Dazu kommen lange Handelszeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr und dauerhaft kostenfreies Trading. Marktübliche Spreads können natürlich anfallen. Hinter der Trading-App steht die Berliner TradeGate AG, ein Unternehmen mit über 30 Jahren Erfahrung im Finanzmarktbereich. Wenn Sie sich das anschauen möchten, unter tradegate.direct finden Sie alle Informationen zur App und den Funktionen. Den Link gibt's in den Shownotes.
Bevor wir zu meinem Gespräch mit Professor Dose kommen, noch kurz dieser Hinweis. Zurzeit gibt es ein Sommerspecial des Handelsblatts. Für nur 1 Euro kann das Handelsblatt für 6 Wochen digital abonnieren und haben Zugriff auf alle Inhalte, um sich selbst ein Bild von der Qualität des Handelsblatts zu machen. Mehr Informationen finden Sie wie immer in den Shownotes dieser Ausgabe und unter handelsblatt.com/sommer26. Doch nun zu meinem Gespräch mit Professor Dr. Dirk Dose aus dem Juni 2024.
Professor Dr. Dirk Dose ist Leiter des Forschungszentrums für Innovation und internationalen Wettbewerb am Institut für Weltwirtschaft in Kiel. Er hat an den Universitäten Hamburg und Kiel studiert, an der Christian-Albrechts-Universität in Kiel promoviert, war Expert Advisor der EU-Kommission im 7. Forschungsrahmenprogramm und leitet zahlreiche nationale und internationale Forschungsprojekte. Seine Veröffentlichungen befassen sich unter anderem mit Innovations- und Wachstumspolitik, mit den wachstumsdeterminanten wissensintensiver Unternehmen und mit den ökonomischen Auswirkungen kultureller Vielfalt.
Sehr geehrter Herr Dr. Dose, ich freue mich ausgesprochen, Sie in meinem Podcast begrüßen zu dürfen.
Ja, ich freue mich auch, Herr Stelter.
Herr Dr. Dose, China. Ich meine, China ist in aller Munde. Die Amerikaner haben Strafzölle, die Europäer arbeiten an Strafzöllen unter Umständen. Da heißt es viel. Die machen da Industriepolitik, die subventionieren ihre Industrien. Darüber wollen wir heute diskutieren. Vielleicht beginnen wir gleich ganz kurz am Anfang mal mit der grundsätzlichen Frage, wie steht es eigentlich um Chinas Wirtschaft? Da hören wir ja sehr verschiedene Dinge. Zum einen war ja hohes Wachstum. Jetzt sagt man ja Immobilienkrise, demografischer Wandel, die Politik von Xi mit der Abschottung führt eher dazu, dass der chinesischen Wirtschaft schlechter geht. Also beginnen wir mal mit der Fragestellung, wie sieht's eigentlich aus der chinesischen Sicht aus?
Also um die chinesische Wirtschaft ist es zurzeit nicht allzu gut bestellt. Die Wirtschaft leidet unter einer schwachen Binnennachfrage mit deflationären Tendenzen, einer geplatzten Immobilienpreisblase und auch mit einer relativ hohen Jugendarbeitslosigkeit. Ausländische Investoren und auch private chinesische Investoren sind zurzeit äußerst zurückhaltend. Gerade im letzten Jahr sind die ausländischen Direktinvestitionen in China sehr stark zurückgegangen. Dann gibt's die geopolitischen Spannungen mit den Philippinen im südchinesischen Meer, die aktuellen Handelskonflikte mit den USA. Und auf lange Sicht, würde ich sagen, ist die Bevölkerungsentwicklung in China eine sehr große Hypothek. Die chinesische Bevölkerung schrumpft bereits jetzt und China wird bis zum Jahr 2050 etwa 100 Millionen Einwohner weniger haben. Das ist schon eine gewaltige Reduktion. Wenn man den UN-Prognosen glauben darf, so dem mittleren Szenario, dann könnte sich die chinesische Bevölkerung halbieren bis zur Jahrhundertwende oder so. Wie gesagt, da kommt eine ganze Menge auf China zu, auf lange Sicht. Das ist zurzeit noch nicht so spürbar, aber das muss man, glaube ich, immer im Hinterkopf haben.
Gut, jetzt wäre die Frage ja, was kann man da tun? Ich glaube, seit Jahren wird schon diskutiert, man bräuchte eigentlich mehr inländischen Konsum. Habe ich mal gelesen, die Sparquote ist auch deshalb so hoch, weil es keine soziale Absicherung gibt. Und scheinbar gibt es ja da witzigerweise, wo es ein kommunistisches Land ist, keine Fortschritte. Ich meine, ist China deshalb so gezwungen, merkantilistisch vorzugehen, also auf Exporte zu setzen, um die Wirtschaft zu stabilisieren? Oder gäbe es Alternativen?
Also Exporte sind natürlich eine Möglichkeit, aber es gibt natürlich andere und wahrscheinlich auch bessere Möglichkeiten. Ganz wichtig ist in der Tat, die schwächelnde Binnennachfrage anzukurbeln. Das wäre möglich natürlich durch Geld oder Fiskalpolitik, wobei letzteres vor allem natürlich mit einer höheren Staatsverschuldung einhergeht. Ich habe heute gerade gelesen, dass die chinesische Regierung eine Sonderanleihe in beträchtlichem Umfang gestartet hat, also von mehr als 100 Milliarden Euro. Das ist sicherlich eine Maßnahme, die einiges bewirken wird. Ein Punkt, der mir allerdings noch wichtiger erscheint, ist, dass die chinesische Regierung die Rahmenbedingungen für private Wirtschaftstätigkeit und vor allem für private Investitionen verbessert. Da wurde in den letzten Jahren viel an Vertrauen verspielt durch willkürliche Staatseingriffe, nicht nur gegenüber ausländischen, auch gegenüber inländischen Investoren. Und das wird lange dauern, bis man das Vertrauen wiederhergestellt hat. Aber ich glaube, das ist das ganz essentiell. So bräuchte im Grunde liberale Reformen, bräuchte quasi einen neuen Deng Xiaoping wahrscheinlich, auch auf lange Sicht, um die Wirtschaft wieder auf Vordermann zu bringen. Ein weiterer Punkt ist, dass man in der Vergangenheit zwar viel investiert hat, aber möglicherweise zu einseitig. Man hat sehr viel in Infrastruktur, Immobilien und in die Industrie investiert und hat es versäumt, einen modernen Dienstleistungssektor aufzubauen. Das wäre auch eine Sache, also eine mehr Investition in den Dienstleistungssektor würden auch die inländische Wirtschaft stärken. Das wäre auch ein gangbarer Weg.
Jetzt habe ich mal gehört, dass Xi eigentlich ja eine Strategie vorgegeben hat, um im Prinzip China in bestimmten Dimensionen voranzubringen, vielleicht sogar sagen, zur weltweit führenden Macht zu machen in bestimmten Wirtschaftssektoren. Zum einen weiß ich nicht, ob das stimmt, vielleicht sagen Sie was dazu. Zum zweiten, damit verbunden, habe ich auch gehört, dass es zum Teil eben auch um das Thema geht, strategische Autonomie. Also China und die USA, wenn wir jetzt mal sagen, die haben da irgendwie einen Konflikt, dann hat hier China ein paar Achillesfersen. Ich meine, Energieversorgung ist eine Achillesferse, sie sind abhängig von Energieimport, also von Öl- und Kohleimporten, obwohl sie selber auch was haben. Sie haben zum anderen aber auch das Thema Chips. Also, dass man vielleicht sagen kann, naja, die hat im Prinzip quasi die geopolitischen Interessen über die wirtschaftlichen Interessen gestellt und daher gibt es diesen Fokus und auch diese Repressionen bezüglich einiger inländischer Aktivitäten.
Es ist auf jeden Fall so, also China hat große geopolitische Ambitionen, also die wollen nicht nur Exportweltmeister sein, was sie ja seit einigen Jahren schon sind, sondern es geht um einen globalen Führungsanspruch in politischer, ökonomischer und auch militärischer Hinsicht. Die Made in China 2025 Strategie wird rhetorisch jetzt nicht mehr so betont in China, aber die Ziele, die dort vorgegeben sind, sind nach wie vor aktuell. Da geht es vor allem auch um Technologieführerschaft natürlich. Also China möchte in den 10 Schlüsseltechnologien weltweit führend werden, relativ kurzfristig. Und sie möchten bis zum Jahr 2049, zum 100. Jahrestag der Machtübernahme durch die KPC zur technologischen Supermacht aufsteigen, die USA überflügeln kann. Und das ist nach wie vor, denke ich, immer noch die Ambition, immer noch das Ziel. Und es geht in jedem Fall auch darum, neben den USA zur zweiten Supermacht aufzusteigen und strategisch autonom zu werden. Also das ist ganz klar erkennbar in der Politik der chinesischen Regierung, diese Ambition.
Ich habe da eine Studie mal gelesen von so einem australischen Think Tank und die haben da, ich glaube, 49 oder 47 kritische Technologien sich angeschaut und haben gefragt, wer führt denn da? Und da kam eigentlich der erstaunliche Ergebnis, glaube ich, raus von diesen, wie gesagt, 49, 47 Technologien waren in 7 die USA führend, Europa tauchte nirgendwo führend auf und der Rest war chinesisch. Und glaube ich, bei ungefähr 20 bis 25 sahen die Forscher sogar eine Chance, dass China quasi ein Monopol darin haben könnte. Man, ist das wirklich so, dass die Chinesen technologisch so stark aufgeholt haben?
Also sie haben enorm aufgeholt. Ich weiß jetzt nicht, also ob diese Zahlen so stimmen. Das scheint mir auch sehr viel. Aber sie haben kräftig aufgeholt, insbesondere in den Bereichen, die sie so für strategische Bereiche erklärt haben und wo sie besonders viel investiert haben. Und in einigen Bereichen, also beispielsweise in der Batteriezellenfertigung, im Solarbereich, Robotik oder auch künstliche Intelligenz, für die Gesichtserkennung sind sie ganz klar technologisch führend inzwischen. Das ist richtig.
Aber wenn wir das jetzt anerkennen und wenn wir sagen, na gut, da haben die Chinesen einfach früher erkannt, dann stehen Märkte. Ich meine, wenn wir gerade an Batterien denken und an Photovoltaik, dann haben die einfach gesagt, okay, wir glauben mal den Ankündigungen der westlichen Politiker, dass sie Klimaschutz betreiben wollen auf diese Art und Weise. Also bauen wir die Kapazitäten und versorgen die Welt. Da kann man doch eigentlich sagen, gut gemacht. Und man könnte höchstens sagen, doof gemacht von uns, dass wir es nicht gemacht haben, oder?
Ich würde es noch ein bisschen differenzierter sehen. Also was sicherlich klug war von der chinesischen Führung, war, also dass man diese strategische Bedeutung dieser Bereiche frühzeitig erkannt hat. Und man hat auch frühzeitig investiert, um einfach die Rohstoffsicherung zu betreiben. Also ich bin ja alles andere als ein Freund von Zentralverwaltungswirtschaft, aber hier muss man mal sagen, haben die westlichen Regierungen tatsächlich geschlafen. Also da waren die Chinesen tatsächlich schneller und haben es gut gemacht in diesem Bereich. Auf kurze Sicht bringt es auch was fürs Klima, das ist richtig. Es kann auch sinnvoll sein, zum Beispiel wenn wir billigere Komponenten für Windräder in China erwerben derzeit, billige Solarmodule. Das hilft uns im Moment, müssen allerdings auch natürlich langfristig sehen, wie es aussieht. Auf lange Sicht, wenn der Wettbewerb eingeschränkt wird in diesen Bereichen, ist es auch nicht gut. Auf der anderen Seite ist auch so, dass das viele dieser Dinge, die hier als ökologische Produkte verkauft werden, in China im Grunde sehr unökologisch produziert werden. Also die Energiebilanz ist nicht überall so toll, wie es auf den ersten Blick aussieht.
Ja, nee, klar, bei Solarzellen habe ich mal gehört, brauchen ja Kohlestrom. Um Solarzellen herzustellen, müssen sie rund um die Uhr Strom haben. Es nützt nichts, wenn sie es nur machen, wie Sonne scheint. Das heißt, es ist auf jeden Fall Kohlestrom drin. Da kann man die Frage aufwerfen, ob es wirklich so ökologisch korrekt ist, was wir hier aufs Dach tun. Aber hier, diese Diskussion, glaube ich, machen wir, das fassen wir nicht auf. Das diskutiere ich jetzt ganz gerne in einem anderen Podcast. Aber wenn ich Ihnen so zuhöre, sage ich einfach so, die Chinesen haben aufmerksam zugehört, was wir machen. Plus haben wir eine eigene Logik gehabt, was sie gerne für Bereiche besetzen wollen und haben die besetzt. Rohstoffe gesichert, Kapazitäten aufgebaut. Ist das jetzt eigentlich unfair von den Chinesen oder waren wir einfach nur blöd?
Also es ist erstmal nicht unfair und nicht verboten, zu versuchen, technologischen Bereiche voranzukommen und dort sozusagen die Speerspitze zu bilden. Es geht halt darum, mit welchen Mitteln man spielt. Und da kommen verschiedene Dinge ins Spiel. Also ein Mittel, das die Chinesen sehr massiv einsetzen, sind Subventionen natürlich. Und die Chinesen subventionieren im Industriebereich fast alles. Also Subventionen sind da wirklich ubiquitär. Sind auch erheblich höher in China als in anderen Ländern. Also wir haben am Institut für Weltwirtschaft gerade eine Studie dazu gemacht, zu chinesischen Subventionen und deren Auswirkungen im Green-Tech-Bereich, also Elektromobilität, Windkraftanlagen und Schienenfahrzeugbau im Wesentlichen. Und was wir da gesehen haben, also einmal, dass die Chinesen sehr viel mehr subventionieren als alle anderen großen Industrieländer. Also es geht so vom 3- bis 9-fachen Umfang her. Sie subventionieren auf allen Wertschöpfungsstufen sozusagen und sie setzen auch ganz klar strategische Schwerpunkte. Also wir haben uns insbesondere den Bereich der Elektrofahrzeuge, batteriebetriebene Elektrofahrzeuge angeschaut und Windkraftanlagen. Ja, da ist es so, dass dort die führenden chinesischen Anbieter sehr viel Subventionen erhalten haben, dass die Subventionen stark gestiegen sind in den letzten Jahren auch und dass dort zum Beispiel im Markt für Elektroautos jetzt auch chinesische Anbieter vorne sind. Das war vor ein paar Jahren noch nicht so, da waren Tesla, VW die dominanten Anbieter, jetzt ist beispielsweise BYD bei den Elektroautos klar führend. Also es hat seine Wirkung gehabt, ne? Und Subventionen sind nur eines dieser Mittel, also es sind ja auch andere Dinge, die hier betrieben werden. Wir haben bereits kurz gesprochen über die Rohstoffsicherung, das war sicherlich ein kluger Schachzug. Weniger fein ist es beispielsweise, wenn man ausländische Firmen zwingt, Joint Ventures einzugehen oder Technologien abzugeben. Und es gibt auch eine Menge Klagen europäische und amerikanische Unternehmen darüber, dass chinesische Unternehmen bevorzugt würden bei Vergabeverfahren und Verwaltungsverfahren. Und das sind natürlich Dinge, die im Grunde nicht hinnehmbar sind. Also das Ziel letztendlich, es geht um die Mittel, wie man dieses Ziel zu erreichen versucht.
Jetzt habe ich einige Fragen dazu. Ich komme mal ganz auf das Thema Subventionen. Als Sie gesprochen haben, habe ich mir gedacht so, wir haben ja auch subventioniert in Deutschland. Also die erneuerbaren Energien wurden ja in Deutschland mit Milliardenbeträgen subventioniert. Können wir drüber streiten, 1000 Milliarden, noch mehr, whatever. Heißt, die Europäer und die Deutschen, wir subventionieren den Konsum von den Produkten und die Chinesen subventionieren die Produktion. Ist das so, kann man das auf den Punkt bringen?
Es ist nicht ganz so. Also es gibt in China auch Kaufprämien auf Elektroautos beispielsweise. Die werden allerdings direkt an die Hersteller ausgezahlt, nicht an die Kunden, wie es in Deutschland ist. Richtig, also dass wir auch subventionieren, dass die Kaufprämien pro Fahrzeug teilweise noch höher sind in Deutschland oder Europa.
Aber wir würden ja auch ein chinesisches Auto subventionieren, was in Deutschland zugelassen wird.
Aber es ist ein entscheidender Unterschied. Also der Unterschied ist, dass man in China die Subvention nur bekommt, wenn man vor Ort in China produziert. Dass also alle Importeure von Fahrzeugen diskriminiert werden. Das machen wir in Europa nicht. Also das ist ein wesentlicher Unterschied.
Mein Zwischenfazit wäre, dass Sie mir eigentlich sagen, die Chinesen sind intelligenter vorgegangen als wir, aber sie sind auch nicht, aber so mit fairen Waffen unterwegs. Insofern, wenn heute also über Strafzölle gesprochen wird, würden Sie sagen, die Strafzölle sind nicht unbegründet.
Nein, die sind nicht unbegründet. Also die Subventionen haben sicherlich dazu beigetragen, dass chinesische Unternehmen inzwischen führende Positionen auf dem Weltmarkt innehaben, haben die ganz stark gepusht, ist auch mit unfairen Mitteln gespielt worden. Ob es jetzt Strafzölle sein müssen oder nicht, ist schwer zu sagen. Also wir haben in unserer Studie Empfehlung gegeben, dass man zunächst mal verhandeln sollte mit den Chinesen. Also die Drohung mit den Strafzöllen steht ja im Raum und ich denke, es ist auch eine starke Waffe. Es ist auch eine glaubwürdige Drohung, dass man die einführen könnte. Und wir sind auch der Meinung, also dass das Umfeld eigentlich gar nicht schlecht ist, um Konzessionen der Chinesen zu erhalten zurzeit. Also aus verschiedenen Gründen. Die Chinesen haben gerade genug Ärger am Hals mit den Amerikanern. Sind schon relativ weit in vielen Bereichen auch. Also sie brauchen die Subventionen nicht mehr in den vielen Bereichen. Und eben sie haben auch genügend eigene Probleme. Also die makroökonomischen Probleme haben wir angesprochen. Also im Grunde wären die Chinesen dumm jetzt, wenn sie nicht auf europäische Verhandlungsangebote eingehen würden. Ein Problem ist ein bisschen, dass die Europäer nicht mit einer Stimme sprechen. Also wenn Herr Scholz etwas anderes sagt als Herr Macron und Herr Macron etwas anderes sagt als Frau von der Leyen, dann ist es natürlich ein bisschen schwierig, da glaubwürdig zu drohen und auch in Verhandlungen erfolgreich zu sein.
Man könnte ja auch sagen, ich meine, die Amerikaner sind jetzt vorangegangen mit ihren Strafzöllen. Vor den US-Wahlen im November passiert jetzt eh nichts. Das wissen wir jetzt zum heutigen Zeitpunkt noch nicht, ob die Europäer es auch machen. Wahrscheinlich werden sie es machen. Könnte man ja sagen, naja gut, dann können wir im nächsten Jahr, im Januar, Februar, neuer Präsident oder wenn der alte neue vielleicht wieder im Amt ist, kann Herr Biden noch sagen, okay, jetzt habe ich mein Wahlkampfgeschenk gemacht vor der Wahl. Habe gewonnen, nehmen wir jetzt mal ein anderes Szenario, jetzt kann ich auch eine rationale Strategie gegenüber China fahren und kann im Prinzip so eine Verhandlung herbeiführen. Weil ich meine eigentlich, die Europäer sind ja auch aus gutem Grunde gespalten, weil die deutsche Automobilindustrie immer noch die Hoffnung hat, dass der chinesische Markt doch irgendwie erhalten bleibt.
Ja, also es gibt auch natürlich durchaus gute ökonomische Argumente, auf dem chinesischen Markt zu bleiben. Also wenn es tatsächlich so ist, dass die Chinesen in manchen Bereichen jetzt schon Technologieführer sind, dann kann es nicht schlecht sein, wenn unsere Unternehmen also auch in China vor Ort sind und im Grunde durch ihre Tätigkeit dort auch lernen, sozusagen auch dort technologisches Know-how erwerben. Letztendlich natürlich ist die Sache kein Nullsummenspiel. Also ich halte das auch für gefährlich, was die USA jetzt gemacht haben, beziehungsweise etwas überzogen, die Strafzölle. Es ist ja ein 100% Strafzoll, das ist ja keine Verteuerung mehr, sondern es ist im Prinzip eine komplette Marktabschottung, was da passiert. Das könnte so eine ganze Spirale nach sich ziehen, jetzt wenn andere Länder nachziehen, wenn die Chinesen nachziehen, wenn die Europäer sich jetzt auch bemüßigt fühlen, wirklich hohe Zölle einzuführen auf chinesische Elektroautos. Wäre nicht gut für die weltwirtschaftliche Arbeitsteilung und wäre im Grunde für den Wohlstand in der Welt sicherlich auch nicht gut.
Ja klar, ich meine, Sie sind ja Institut für Weltwirtschaft. Ich meine, Sie müssen ja für freien Handel sein. Aber wobei ich mir gedacht habe, witzigerweise haben wir gedacht, naja, so ein Auto, Elektroauto in Deutschland hat 20.000 Euro gekostet, dachte ich mir so, naja gut, da ist ja eine Handelsmarge noch dabei von den Händler. Habe ich mal angenommen, was ich, dann nehmen wir mal großzügig, was ich, 3.000 Euro. Und habe mir gedacht nach dem Motto, naja gut, wenn ich jetzt für 15.000 importiere, habe 100% Strafzoll drauf, dann ist das Auto unter Umständen hinterher immer noch wettbewerbsfähig. Das ist das Erstaunliche, dass ich mir dachte, vielleicht sind die 100% gar nicht so hoch, weil einfach der Vorteil, ich meine, was man so liest über die Fahrzeuge, sind die auch sehr gut. Es eben nicht nur ein billiges Produkt ist, sondern eben auch ein billiges, gutes Produkt ist. Und das ist natürlich schon etwas, was fatal ist. Und wenn wir an Japan zurückdenken, vor ein paar Jahrzehnten als Japaner, da wurde ja auch gehemmt, erinnere ich mich noch so dumpf dran, auch nicht in dem Maße. Und am Ende hat sich daran geändert, dass die Japaner eine sehr starke Position im US-amerikanischen Automobilmarkt erzielt haben.
Ja, also das kann natürlich durchaus passieren auch. Und eine weitere strategische Option, die Chinesen natürlich haben, ist, dass sie Teile ihrer Wertschöpfung verlagern, dass sie also in Europa produzieren.
Oder Mexiko, nicht? Das ist ja auch gerade das Thema.
Ja, Mexiko. Da haben natürlich US-Politiker auch schon angekündigt, dass sie das verhindern werden. Also ich weiß nicht, wie da der aktuelle Stand ist, aber ich kann mir vorstellen, dass man auch diesen Weg über Mexiko oder Kanada dort schließen wird. Ansonsten würde die ganze Sache ja wenig bringen.
Aber ich würde gerne noch mal ein bisschen weiter fragen zum Thema Protektionismus, wenn ich darf. Und wie gesagt, wenn wir jetzt sagen, nee, da fühlen Sie sich nicht so wohl, dann sagen sie einfach, sie fühlen sich so wohl, können sie nicht so sagen. Weil ich habe es einmal angeschaut, ich habe mir angeguckt, die Chinesen produzieren ein Vielfaches an Ingenieuren wie Europa, ein Vielfaches, also im Ausbildungswesen. Die Chinesen machen das jetzt nicht über eine Senkung der Standards, sondern wir wissen nach allen Schulvergleichstests, PISA, zumindest Shanghai, Peking, dass die mit in der Spitzengruppe mitmachen, was die schulischen Leistungen betrifft. Ich gehe davon aus, dass sie rechnen können, das heißt, dass auch gute Ingenieure sind. Sie haben gerade einige Bereiche angesprochen und die Elektroautos sollen sehr gut sein, auch andere Bereiche, wo die Chinesen führend sind. Darüber hinaus habe ich mal gelesen, dass einige dieser Produkte sehr energieintensiv sind. Also Solarzellen, aber auch Batteriezellen sind ja sehr energieintensiv. Wir haben sehr hohe Energie. Die Chinesen haben auch viele Atomkraftwerke, auch vor allem auch viele Kohlekraftwerke gebaut, haben günstige Energie. Ist denn da Protektionismus eigentlich von unserer Seite oder Sanktionen oder was weiß ich, sind das dauerhaft die richtigen Maßnahmen? Oder müssten wir uns nicht an die eigene Nase fassen und müssten sagen, verdammt nochmal, wir haben einfach so viel an echter Wettbewerbsfähigkeit verloren und müssen eigentlich an den Hebeln arbeiten?
Ja, also ich denke, es gehört auf jeden Fall dazu, dass wir die Standortqualität in Europa und klar darauf in Deutschland verbessern. Also dass wir uns an die eigene Nase fassen müssen, würde ich unbedingt zustimmen. Was wichtig ist, ist, dass wir uns attraktiver machen für international mobile Ressourcen. Das ist ganz wichtig, glaube ich, dass wir investieren in Infrastruktur, in Bildung, in Forschung und Entwicklung. Gerade Infrastrukturinvestitionen haben wir eine lange Zeit zu wenig gemacht. Die Chinesen vielleicht zu viel, wir sicherlich zu wenig. Ein weiteres Problem, was ich sehe in Deutschland insbesondere, vielleicht weniger in anderen europäischen Ländern, ist eine gewisse Technologieskepsis im Lande. Das Problem haben sie in China nicht, glaube ich, dass die Technologieaffinität viel höher. Planungsrechtliche Hürden sind niedriger. Also es gibt schon eine ganze Reihe von Punkten, wo die Chinesen uns voraus sind, wo wir durchaus auch was lernen können von China.
Vorhin haben wir kurz schon angesprochen, die Thema Rivalität zwischen USA und China. Sie haben Rohstoffe erwähnt. Ich würde vielleicht noch was anderes erwähnen wollen. Das Thema Seidenstraße /BRIC+. Wie beobachten Sie das denn? Ich meine, ist China in der Lage, eine Gruppe von Staaten nachhaltig in sein Lager zu ziehen, sodass wir es eigentlich nicht nur mit dem Konflikt zu tun haben, USA, EU, China, sondern vielleicht auch, na gut, globaler Süden ist jetzt ein blödes Begriff, aber was von manchen als globaler Süden beschrieben wird, gegen den Westen.
Also die Chinesen sind natürlich sehr geschickt darin, einzelne Länder auf ihre Seite zu ziehen. Also denken Sie in Europa an Ungarn beispielsweise, was Entscheidungsprozesse sehr erschwert in Europa. Das ist natürlich sehr clever. Sie haben auch diverse afrikanische Länder auf ihre Seite gebracht. Jetzt haben Sie die BRICS angesprochen. Also BRICS ist im Grunde, glaube ich, für viele Länder ziemlich attraktiv. Also es sind ja gerade erst 5 neue Länder beigetreten. Also es ist schon ein wichtiger Machtblock dort. Ob China jetzt die BRICS dominieren kann langfristig, würde ich noch nicht so sehen. Also da gibt es ja auch noch andere große Spieler in BRICS. Also China ist nicht mehr das bevölkerungsreichste Land in den BRICS, das ist Indien. China ist natürlich immer noch das wirtschaftlich klar dominante BRICS-Land. Aber die Inder sind eben auch sehr selbstbewusst dort und Herr Modi sieht sich selbst als den Führer des globalen Südens. Also ich glaube nicht, dass er die Rolle dem Herrn Xi so einfach überlassen möchte. Und die Inder, glaube ich, sehen die BRICS auch so ein bisschen als ein Instrument, um den Einfluss Chinas einzuhegen, ein bisschen zu kontrollieren. Also es würde es nicht so sehen, dass das ein uniformer Block ist. Das sind Länder drin, die schon ja gemeinsame Interessen haben zum Teil, die aber auch in anderen Bereichen ganz unterschiedliche Interessen haben. Und es wird nicht so leicht sein, die unter einen Hut zu bringen.
Wobei natürlich gerade was das Zahlungssystem betrifft und das Thema Abkehr vom Dollar, da gibt es natürlich schon Tendenzen, wo man sagen muss, die versuchen einfach zumindest mehr strategische Autonomie auch hier zu erzielen.
Das ist ja wahrscheinlich auch ein gemeinsames Interesse, dass man also diese ganzen Länder sehen eine gewisse US-Dominanz halt im Weltwährungssystem, in den internationalen Institutionen und da sind sie sich durchaus einig, dass sie den Einfluss der USA dort gerne schwächen möchten. Ich glaube, schwieriger wird es dann, wenn es darum geht, was soll die USA ersetzen, ne? Oder so die Führungsrolle haben, habe ich den Konflikt zutage treten.
Ja gut, aber auf der anderen Seite, wenn es natürlich die demografische Entwicklung so ist, wie sie ist und China stark wächst, dann ist natürlich USA als Weltmacht sowieso gesetzt. Einfach deshalb, weil die eine weitaus bessere demografische Entwicklung haben werden in diesem Jahrhundert.
Ja, aber das würde ich auch so sehen, dass die USA auf absehbare Zeit die Weltmacht Nummer 1 bleiben werden, dass da kein einzelnes dieser großen BRICS-Länder auf lange Sicht sie überholen wird.
Ich meine, es gibt immer wieder die Frage, was ist mit Taiwan? Und wir haben jetzt gerade eben gesehen, die demografische Entwicklung, da würde ich natürlich sagen, naja, wenn China in Taiwan quasi was erreichen wollte, dann haben sie nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit.
Ja, das ist richtig. Aber auf der anderen Seite haben die Chinesen natürlich im Moment auch genügend andere Probleme, andere Konfliktherde. Also gerade die Konflikte mit den Philippinen im südchinesischen Meer, haben den Handelskrieg mit den USA. Ja, ich bin kein Experte für Außen- und Sicherheitspolitik, aber so mein Eindruck ist, dass sich da im letzten Jahr wenig getan hat. Auch die Präsidentenwahlen in Taiwan sind ja nicht unbedingt im Sinne Pekings ausgegangen. Also es ist wenig zu hören in den Medien hier, also dass sich der Konflikt verschärft hätte. Also augenblicklich scheint mir da kein großes Interesse der Chinesen daran, den Konflikt zu verschärfen.
Und wie sehen Sie die Beziehung zwischen Russland und China? Ich meine, das ist natürlich schon eine Allianz. Sie haben Rohstoffe angesprochen. Die Chinesen haben sich viele Rohstoffe gesichert, haben in vielen Rohstoffen faktisch Monopole oder nahe Monopole oder Zwischenverarbeitungsschritten, gerade wenn es diese erneuerbare Energie betrifft, die ganzen Sachen. Und Russland ist ja nun zwar wirtschaftlich ein Zwerg, wie auch Ihr Institut immer wieder betont hat, aber ist natürlich unstrittig eine Rohstoffsupermacht. Also ist das nicht dann doch noch ein Thema, wo wir sagen müssen, naja gut, die Chinesen haben nicht nur das Brain, oder Ausbildung, plus scheinbar Planwirtschaftler, die gut voranmarschieren, sondern sie haben auch den Zugriff auf die wichtigsten Ressourcen in der Welt, Rohstoffe.
Ja, also das machen sie ja seit vielen Jahren schon, nicht nur in Russland, auch in Afrika und Südamerika, dass sich die Rohstoffe sichern. Und das ist sicherlich eine Zweckgemeinschaft im Moment, also zwischen den Chinesen und Russen. Es ist ja auch die Amerikaner oder Biden sieht ja im Grunde auch den Ukraine-Krieg so ein bisschen als ein Instrument, um Russland zu schwächen, um eine Allianz zwischen Russland und China zu verhindern. Und umgekehrt, denke ich mal, ist es auch so, dass es wahrscheinlich durchaus im Interesse der Chinesen ist, die USA anderswo zu binden in anderen Konflikten. Also das sind auch geostrategische Überlegungen dahinter.
Wenn wir jetzt auf uns, auf Deutschland gucken, was würden Sie denn empfehlen? Also nehmen wir mal, wir würden gemeinsam in die Bundesregierung eingeladen werden. China-Strategie. Was würden wir denen sagen? Ich meine, wir hören sehr viel, hören wir vom De-Risking, Reshoring, Friendshoring von China weg. Wenn Sie Financial Times lesen, da gibt es einen großen Artikel, wie dumm Deutschland war mit seiner Russlandpolitik und wie dumm Deutschland jetzt ist auch in der China-Politik. Was würden Sie der Bundesregierung raten, wie wir mit China umgehen sollten?
Also ich würde schon sagen, dass es die deutsche Wirtschaft in Teilen zumindest sehr stark von China abhängig ist. Und es ist also selten gesund, sich sehr stark von einem anderen Land abhängig zu machen, gerade wenn es ein unsicherer Kantonist ist wie China. Also durchaus stärker diversifizieren, in andere Länder gehen. Aber ich würde auch den Kontakt mit China auf keinen Fall ganz abbrechen. Das wäre nicht im deutschen, auch nicht im europäischen Interesse, glaube ich. Und ich komme im Grunde von der Innovations- und Technologiepolitik her. Und ich glaube, gerade dort braucht man internationale Arbeitsteilung in dem Bereich, wenn man vorne mitspielen will. Und da sehe ich im Grunde auch, dass das größte Problem für China langfristig. Also Sie haben angesprochen, wie gut China sich entwickelt hat die letzten Jahre. Aber es war natürlich auch einfacher, wenn man dann aufholt, ja, wenn man sozusagen das aggregierte Wissen der Welt nutzen kann und sich an die Technologiegrenze heranarbeitet. Es ist erheblich schwieriger, als wenn man selber vorangehen muss. Und in diesen Bereich kommen die Chinesen jetzt langsam. Und das werden sie nur können, wenn sie ja im Grunde die internationalen Austausch verbleiben mit den besten Köpfen weltweit, wenn sie sich selber isolieren, was sie ja teilweise tun durch ihre Politik, die im Grunde sehr ja eigenmächtig ist und viele Partner vor den Kopf stößt, dann ist das eine der größten Gefahren und eine der größten Sackgassen, die sie überhaupt laufen können. Dann wird ihnen ihre augenblickliche Stärke in diesen ganzen Industrien, die wir angesprochen haben, langfristig auch nicht nützen, wenn sie nicht dauerhaft vorne bei Innovationen, neuem Wissen dabei sind.
Diese Wohlstandsmauer, nicht, über der Sie sprechen, dieses GDP per Capita, dass man über ein bestimmtes Niveau nicht steigern kann, was nur wenige Länder geschafft haben. Doch, glaube ich, Korea, Südkorea, Japan und andere letzten Jahrhundert. Die Frage ist nur, Sie haben gerade gesagt, Sie können technologisch nicht mithalten. Auf der anderen Seite haben Sie ja gerade bewiesen, dass Sie in der Lage sind, einige Technologien zu dominieren. Also da könnte ich natürlich sagen, nach dem Motto, naja gut, wenn die weiter so machen und bestimmte Ressourcen einsetzen und auf ihre Fähigkeiten setzen, dann haben wir dann eigentlich einen interessanten Wettlauf, nämlich den Wettlauf zwischen Technologie, Innovationsfähigkeit eigentlich zwischen den Regionen, wobei da Europa leider weit abgeschlagen ist. Da geht es eigentlich wirklich USA gegen China. Und da würde ich schon die Frage aufwerfen, ob dann die Karten von China wirklich so schlecht sind. Gegebenes Bildungsniveau, was sie eben haben.
Ich glaube nicht, dass das die Karten so wahnsinnig gut sind. Also es ist richtig, dass sie in einigen Technologiebereichen, in strategischen Bereichen aufgeholt haben. Aber würde ich dazu sagen, ein Kunststück, wenn man einfach unendlich Geld drauf wirft. Die Chinesen hatten riesige Währungsreserven, sie haben ungeheuer viel Geld investiert und es war ungeheuer ineffizient, muss man auch sagen, in vielen Bereichen. Das kann man sich nicht in allen Bereichen leisten. Also kein Land kann in allen Bereichen gleichzeitig Technologieführer sein, das werden sie nicht durchhalten können auf lange Sicht.
Das sind sie auch nicht, aber in wichtigen.
Ja, aber ich denke schon, dass die Chinesen merken es ja auch. Sie haben ja auch ein Schuldenproblem im Moment. Sie haben auch ein Problem damit, dass die Wirtschaft die Dynamik erschlafft. Also sie werden nicht so weitermachen können wie in der Vergangenheit. Sie werden sich auch spezialisieren müssen. Ich denke, das größte Problem, was sie haben, also vielleicht ihre größte Stärke in der Vergangenheit, könnte in der Zukunft ihr größtes Problem werden, ist eben diese planwirtschaftliche Steuerung und dieses geradezu krankhafte Misstrauen gegen internationale Zusammenarbeit. Also das könnte durchaus zum Bumerang werden langfristig.
Ja gut, das würde ich sagen, planwirtschaftliche Steuerung, das sage ich jetzt mal, gibt es in Deutschland auch zunehmend Tendenzen. Aber wenn wir jetzt den Chinesen was anbieten sollten, was glauben Sie, sollte man eigentlich den Chinesen anbieten, um quasi da zu einem friedlichen und für alle Seiten nützlichen Miteinander zu kommen?
Ich denke, dass die EU ihren Binnenmarkt ins Spiel bringen sollte, um dort zu verhandeln. Das haben die Chinesen ja auch die ganzen Jahre gemacht. Sie haben ihren großen und stark wachsenden Binnenmarkt als Machtinstrument eingesetzt. Sie haben gesagt, wenn ihr hier Geld verdienen wollt, müsst ihr uns was abgeben, ja, in Form von neuem Wissen, von Technologie, was auch immer. Ich denke, da könnte man ein bisschen mehr auf Reziprozität setzen und sagen, okay, also wir möchten, dass unsere Unternehmen in China fair behandelt werden. Damit das passiert oder so, dann würden wir auf Gegenmaßnahmen verzichten. Aber man muss erstmal im Grunde dieses Reziprozitätsprinzip erstmal anwenden, müsste sagen, okay, also wir denken über Strafzölle nach, wir denken über dies oder jenes nach, wir wollen das nicht machen, wir halten das für ineffizient, aber dann müsst ihr auch gewisse Dinge ändern in China.
Glauben Sie daran oder sind Sie persönlich skeptisch?
Also ich glaube schon, dass die Chinesen dieses Reziprozitätsprinzip durchaus verstehen. Also ich hatte kürzlich eine Diskussion mit Industrievertretern und die sind, was das angeht, sehr zögerlich, also sehr, sehr defensiv. Gerade Vertreter der Automobilindustrie sind sehr stark dagegen. Aber sie sagen, die Chinesen wundern sich, wie unentschlossen die Europäer handeln. Und die Chinesen sind immer bereit, einen Deal zu machen in den verschiedensten Bereichen, wenn man mit konkreten Vorschlägen kommt. Und da kommt einfach aus Europa einfach sehr wenig derzeit.
Liegt das daran, das ist vielleicht jetzt wirklich out of scope, aber liegt es daran, dass China aufgrund der Art und Weise, wie man dort der Partei Karriere macht, dass sie da mit qualifizierteren Gesprächspartnern zu tun haben als auf unserer Seite?
Ich weiß nicht, ob die Leute wirklich qualifizierter sind, aber die sind natürlich, die verstehen dieses Dealmaking, von dem ich gesprochen habe, das spielt da natürlich auch eine große Rolle, wenn man in China vorankommen will. Und ich denke, dass sie also in diesen Bereichen sehr gewieft sind, weil sie eher gute Verhandler sind. Und da haben wir natürlich ein bisschen ein Problem in Europa. Also das ist lange Zeit so die Tendenz gehabt, dass man Politiker, die auf der nationalen Ebene im Grunde nicht mehr sehr erfolgreich waren, nach Europa quasi abgeschoben hat. Und das ist wahrscheinlich eine Geschichte, die auf lange Sicht nicht sehr klug ist.
Das stimmt sicherlich. Die Frage ist für mich so ein bisschen vom Zeitfenster her. Ich meine, ich weiß nicht, ob es solche Studien gibt, aber wir haben ja jetzt gesehen, ich meine, nehmen wir Solarindustrie. Solarindustrie, da ist der Zug abgefahren. Der Glaube, dass wir jetzt eine Solarindustrie aufbauen für unsere Kosten, das mag vielleicht der eine oder andere in der Bundesregierung glauben, aber es ist nicht realistisch. Haben wir denn noch ein langes Zeitfenster, hier mit China eine Einigung zu erzielen? Oder sind nicht direkt Strafzölle und ähnliche Maßnahmen eigentlich schon eine Notbremse? Quasi kurz vor dem Abgrund.
Würde ich ein bisschen differenzieren. Ich glaube, in der Autoindustrie sind die Probleme nicht gar so groß. Also ist ja, das Argument ist ja immer, dass sich eine europäische Elektroautoindustrie nicht entwickeln könne, ja, wenn die Chinesen zu schnell wachsen, den Markt dominieren. Aber Tatsache ist natürlich, dass wir sehr große Spieler in dem Markt haben. Die bauen zwar keine Elektroautos primär, sondern nach wie vor Autos mit Verbrennermotoren, aber die haben sehr viel Erfahrung, die haben sehr gute Arbeitskräfte, die haben auch sehr viel Geld, verdienen nach wie vor gut mit Verbrennermotoren und können da, glaube ich, durchaus mitspielen in dem Bereich. Also wenn wir die eine kluge Politik machen. Wenn es möglich ist, dann könnten die natürlich auch chinesische Anbieter übernehmen. Also in China werden viele der Anbieter von Elektroautos pleite gehen in den nächsten Jahren. Es werden ein paar große werden bleiben, BYD sicherlich, ein paar andere auch. Aber viele, die auch technologisch gut sind, werden es nicht überleben. Es ist die Frage, ob die chinesische Regierung das zulässt, dass europäische Anbieter ihre Firmen aufkaufen. Aber das wäre eine interessante Strategie sozusagen, dass man das Geld, den Cashflow und die Erfahrungen nutzt sozusagen, die Erfahrungen aus China, um den Bereich weiterzutreiben in Europa. Also die Autoindustrie würde ich mir da weniger Sorgen machen. Es ist vielleicht in anderen Bereichen ist das Problem etwas größer. Also Windenergie könnte sowas Ähnliches passieren wie in Solar. Windenergie ist ein gewisser Schutz dadurch da, dass man da also sehr viel vor Ort Betreuung braucht, ja, und dass die Transportkosten auch hoch sind. Also so ein Windrad zu transportieren ist schon keine Kleinigkeit. Also das ist ein gewisser natürlicher Schutz so vor ausländischer Übernahme.
Jetzt beschäftigen Sie sich ja schon seit Jahrzehnten, glaube ich, mit China. Und wenn Sie jetzt so draufblicken, vielleicht das Abschlussfrage, sind Sie eigentlich jetzt ein China-Fan und bewundern die oder sind Sie ambivalent und sagen, die haben zwar einige Erfolge, aber irgendwie, wahrscheinlich ist es ambivalent. Wahrscheinlich werden Sie es einerseits bewundern, andererseits werden Sie sagen, oh, ihr habt doch lieber Demokratie wie bei uns. Ich meine, was ist so Ihr Blick auf China?
Ja, das sind in der Tat sehr ambivalent. Wir haben tolle Dinge geschafft in der Vergangenheit. Also China ist es für ein Land der Größe, ist ungeheuer stark gewachsen und es ist auch Lebensstandard in China wurde stark erhöht. Also da ist auch wirklich sehr viel, wo man viel Sympathie mit haben kann. Auf der anderen Seite ist der ganze Ansatz natürlich so der planwirtschaftliche Ansatz. Das geht ja über das hinaus. Es ist ja auch auf staatliche Totalkontrolle. Das sind also Dinge sozusagen, die unserem Freiheitsgedanken, unseren Idealen im Westen ja sehr stark widersprechen. So von den Aussichten her denke ich mal, dass es langfristig man wahrscheinlich mehr Angst vor einem schwachen China haben muss als vor einem allzu starken China aus den besagten Gründen.
Was sollten wir in Europa aus China übernehmen?
Da vielleicht eine gewisse Vorausschau bei diesen Frage, also was sind die Technologien der Zukunft, was könnte wichtig sein, eine gewisse Daseinsvorsorge, so im Bereich auf Rohstoffe, gewisse Technologieoffenheit, also Mut, Neues zu probieren. Das sind Dinge, die da könnten wir uns eine Scheibe von abschneiden, sicherlich.
Herr Dose, vielen herzlichen Dank für Ihre Sicht auf China. Ich fand das total spannend. Vielleicht können wir es mal fortsetzen. Ich meine, China wird ein Thema bleiben. Würde mich auf jeden Fall freuen. An dieser Stelle herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Einsichten.
Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
Soweit mein Gespräch mit Professor Dose aus dem Juni 2024. Was stellen wir fest? Erstens, Zölle retten uns nicht. Und sie werden auch vor wenig retten. Zweitens, wir müssen an unserer eigenen Fitness arbeiten. Das war vor 2 Jahren klar und es sollte eigentlich heute allen klar sein, wie große Probleme sind. Siehe auch die Diskussion vom vergangenen Sonntag. Und drittens, am Ende des Interviews hat Professor Dose gesagt, ein schwaches China ist gefährlicher als ein starkes. Gemeint, ein China, welches wirtschaftliche Probleme hat, ist problematischer für die Welt. Und hier muss man festhalten, Chinas wirtschaftliche Probleme, namentlich die Überkapazitäten, sind noch größer geworden und nicht kleiner. Was heißt das nun für uns? Wir haben nicht mehr viel Zeit. Wir haben in den guten Jahren gedacht, wir können uns alles leisten. Die guten Jahre sind vorbei, wir brauchen schmerzhafte Reformen. Für mich heißt das, wenn VW wirklich gerettet werden möchte, was wir sicherlich anstreben sollten, dann wäre es besser, die Politik und die Gewerkschaften würden nicht auf der Bremse stehen, das Leiden verlängern und so den Schaden vergrößern, sondern würden es dem Vorstand ermöglichen, jetzt harte Schnitte durchzuführen, um so den Patienten wirklich gesunden zu lassen und rasch die Wettbewerbsfähigkeit wiederherzustellen. Persönlich bin ich gerade mit Blick auf VW leider skeptisch. Zu sehr hat eigentlich die Politik in den vergangenen Jahren schon negativ auf den Konzern gewirkt. Bleibt mir, liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen erneut sehr herzlich fürs Zuhören zu danken. Ich freue mich wie immer über Fragen, Feedback, Kritik und Anregungen und natürlich auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag. Bis dahin alles Gute, Ihr Daniel Stelter.